Ja, ich möchte euch auch noch begrüßen, diejenigen, die ich nicht persönlich begrüßen konnte. Ich möchte heute eine neue Predigtreihe anfangen. Wir hatten ja bisher, wenn ihr mich gehört habt, vom Alten Testament etwas gehabt. Und heute will ich einen großen Sprung machen ins Neue Testament, in die Bergpredigt. Heute zu den Seligpreisungen. Hier seht ihr den See Genezareth, und zwar von Tiberias aus, die westliche Küste und die nördliche Küste. Und im Norden ist auch die Ortschaft Kapernaum. Wenn man das Ganze, die Nordküste von oben sieht, dann sieht das so aus. Rechts ist wieder Kapernaum. Und links ungefähr 1,5 Kilometer davon den sogenannten Berg der Seligpreisungen. Das ist also das, was überliefert worden ist, dass hier Jesus diese Seligpreisung gesprochen hätte. Jetzt holen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher ran. Ihr seht auf diesem Berg, da hat es einige Dinge. Einmal gelb eingekreist, eine Kirche. Und dann ein größeres Areal, das ist ein Hochplateau, könnte man sagen. Dort sollen also die Zuhörer gesessen haben. Und die höchste Stelle von diesem Hochplateau ist das, was hier gelb eingekringelt ist. Wenn man das Ganze durchschneidet, dann sieht das also so aus, ganz links, der See Genezareth. Dann an der höchsten Stelle, ungefähr 120 Meter höher, ist der höchste Punkt. Diese Kirche ist da heute. Und dahinter die Zuschauerfläche. Ja, die Kirche noch mal ein bisschen größer. Hat sie schön eingefasst, diese höchste Stelle, und dann eine Kirche drauf gebaut. Die war natürlich damals noch nicht da, als Jesus dort gepredigt hat. Und die Zuschauerfläche dahinter sieht so aus in Richtung dieser Kirche. Ihr seht auch ein paar Stufen. Also in Richtung der Kirche geht es ein bisschen bergauf. Und innen drin, wollt ihr sehen, wie es innen drin aussieht? Da gibt es dann auch nochmal einen ganz kleinen Hügel innen drin, umfasst von schönen Marmor-Treppenstufen, 2 Stück. Auf diesem Hügelchen soll er dann also Jesus gesessen haben und gepredigt haben. Ja, an diesem höchsten Punkt. Ein hoher Berg, wenn wir Bergpredigt hören, dann denken wir an hohen Berg. Aber das waren 120 Meter, also. Ein hoher Berg wäre auch hinderlich gewesen, akustisch. Auch hätten ihn viele nicht sehen können. Ja, also ein niedriger Berg ist eigentlich eher günstiger gewesen. Und noch günstiger wäre natürlich so eine Art Arena. Und das gab es tatsächlich am See Genezareth. Und zwar hier unten eine natürliche Arena. Da hätten 1000 Menschen Platz gehabt, problemlos. Das Problem dabei ist nur, die Arena ist nur dann akustisch wirklich aktiv, wenn man im Mittelpunkt der Arena redet. Und die ist hier im Wasser. Das heißt, Jesus brauchte ein Boot, um an diese Stelle zu gehen, zu kommen und dann von dort aus zu predigen. Und alle konnten ihn gleichzeitig verstehen. Musste also genau an dieser Stelle hier ein Boot tun. Und das hat da Jesus auch öfters getan. Hat Petrus einfach gebeten, dass er in seinem Boot predigen durfte. Gepredigt hat man übrigens im Sitzen. Auch Jesus hat sich in dem Boot hingesetzt. Und auch in den Synagogen hat man nicht im Stehen gepredigt, sondern im Sitzen. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier sitzen. Ja. Also das hat man damals so gemacht. Es wird leider falsch dargestellt in den Bildern von den Kinderbibeln oder auch in Jesus-Filmen. Da steht Jesus immer. Ja, es ist mal so eine Synagoge nachgebaut worden, so eine ganz alte. Seht hier, wie sie aufgebaut ist. Eine Fläche und dann ist ein Pult da, tatsächlich ein Pult. Aber auf diesem Tisch wurde nur die Tora aufgerollt und vorgelesen. Der war nicht zum Predigen da. Ganz links, da seht ihr einen kleinen Stuhl. Das war der einzige Stuhl in der Synagoge. Und der wurde vielleicht dort, vielleicht vor den Pult gestellt. Und dort hat man gepredigt. Die Leute, die jungen Männer saßen auf dem Boden, auf Teppichen, auf Matten oder auf Polstern. Und die älteren Männer, die eine Rückenlehne brauchten, ja, die haben sich natürlich auf diese übergroßen Stufen gesetzt, die hinter den Säulen waren. Gut, so können wir uns das vielleicht jetzt vorstellen. Schlagen wir auf unseren Predigttext. Er steht in Matthäus 5, die ersten 12 Verse. Die Seligpreisung. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung vor. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also dieser erste Abschnitt der Bergpredigt sind die sogenannten Seligpreisungen. An dem Ausdruck glückselig bin ich zunächst mal hängen geblieben. 9-mal fängt damit ein Satz an. Glückselig ist ein Wort, das man heute nicht mehr verwendet. Man müsste es also ersetzen. Nur ein kurzes alternatives Wort gibt es nicht dafür im Deutschen. In den Erklärungen zu diesem griechischen Wort Makaroio, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, habe ich Folgendes in der Elberfelder Studienbibel gefunden. Völlige Zufriedenheit besitzend, der von Gott Gesegnete und endgültig in seine Gemeinschaft Aufgenommene. Ich möchte diese Erklärung aufgreifen und so diesen Satz umformulieren. Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die sein, die arm im geistigen Sinn sind, denn sie werden ins Himmelreich kommen. Die Übersetzung von Elberfelder stellt dieses Sie zu dem Kursiv da. Es gibt hier also eine Betonung. Man könnte auch sagen, nur sie kommen ins Himmelreich. Frage: Bin ich arm im Geist? Seid ihr arm im Geist? Nur so würden wir ins Himmelreich kommen, sagt Jesus. Ist das vielleicht komisch, vielleicht sogar eine Unverschämtheit? Was ist das? Geistige Armut. Ist das Blödheit, Naivität? Viele Übersetzer und Ausleger deuten den Satz einfach um, machen sich die Sache bequem und sagen, glücklich kann der sein, der geistlich arm ist. Also nicht arm in geistiger Hinsicht, sondern in geistlicher Hinsicht. Fehlt nur noch, dass man demütig sein soll und Jesus gar nichts dagegen hätte, dass man immer ein Kind im Glauben bleibt. Aber das passt gar nicht zu dem, was Paulus sagt, wenn er zu den Korinthern sagt, dass man im Glauben eigentlich erwachsen sein sollte, jedenfalls die Korinther damals schon. Und stattdessen bräuchten sie immer noch Milch. Andere drücken sich ganz einfach um diesen Konflikt geistig-geistlich und übersetzen einfach, man muss arm vor Gott sein. Oder mit leeren Händen zu Gott kommen. Oder sogar ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagenes Gemüt haben. Das sind schöne Worte. Aber ist Bußfertigkeit tatsächlich arm im Geist? Nein, ich will bei der Formulierung arm im Geist bleiben. Aus einem ganz bestimmten Grund. Damit wir die Seligpreisung und die Bergpredigt insgesamt verstehen, will ich euch jetzt hineinnehmen in die jüdische Welt. Die jüdische Welt von damals und von heute. Denn es hat sich herzlich wenig getan seitdem in dieser jüdischen Welt. Die jüdische Welt ist gespalten. Gespalten. Das habt ihr vielleicht in der Nachrichtensendung letzten Jahres ein bisschen mitverfolgen können. Diese großen Demonstrationen in Tel Aviv gegen die Justizreform. Nicht? Erinnert ihr euch? Was die Journalisten uns aber meistens verschwiegen haben, ist, dass es auch riesige Demonstrationen für die Justizreform in Jerusalem gab. Ihr seht hier die Israel-Flagge mit den zwei Dreiecken. Nun, ein Karikaturist der NAI hat das so gesehen, diese Spaltung in der jüdischen Welt. Die zwei Dreiecke werden auseinandergenommen. Unsere Journalisten sagen, dass es auf der einen Seite um die Linken geht und auf der anderen Seite um die Rechten. Also die Säkularen gegen die Religiösen. Ich finde das schlimm, weil 90% der sogenannten säkularen Juden halten alle den Schabbat und sämtliche jüdischen Feste, genau wie die religiösen. Vielleicht ein bisschen anders, einfacher, aber sie halten alle Feste, sie sind Juden. Nein, es geht in Wirklichkeit um etwas ganz anderes. Die einen Juden lehnen den Talmud ab und die anderen lehnen ihn nicht ab. Was ist der Talmud? Ich denke, wenn wir Kontakt mit Juden bei Israel reisen oder auch hier in Deutschland haben, sollten wir ein bisschen wissen, was das ist. Begonnen hat das mit dem Talmud nach der babylonischen Gefangenschaft. Vor der babylonischen Gefangenschaft hatte man sich schwer gegen Gott vergangen. Man hat Götzendienst betrieben und dann hat Gott die Warnung, die er Mose gesagt hatte, wahrgemacht. Die Babylonier kamen und haben die Juden gefangen genommen und abtransportiert nach Babylon. Und dann in der babylonischen Gefangenschaft, nun, da wollte man dann sicher gehen, dass man nicht noch einmal aus dem Land Israel herausgeschmissen wird, weil man sündigt. Also man musste das Problem des Sündigens angehen. Man musste zusehen, dass man nie mehr gegen Gott sündigt. Nie mehr. Das ist ja zunächst einmal ein gutes Anliegen. Wir alle wollen nicht, dass es zum Sündigen kommt. Die Schwierigkeit war, dass man die 10 Gebote in dieser Schärfe, wie sie in der Bibel stehen, gar nicht befolgen kann. Nun, das wissen wir auch. Haben aber Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Aber die Juden in Babylon hatten kein solches endgültiges Opferlamm wie Jesus. Und der Tempel, in dem Sündopfer gebracht werden konnten, war ja von den Babyloniern zerstört worden. So hat man angefangen, die 10 Gebote zu entschärfen. Jawohl, zu entschärfen. Die Orthodoxen sagen, einen Zaun darum zu bauen. Das haben sie getan, indem die Rabbiner von ihnen Erklärungen abgegeben haben. Diese Sprüche der Väter oder Sprüche der Alten werden sie genannt, wurden zuerst mündlich weitergegeben, auswendig gelernt, und dann ungefähr zur Zeit Jesu aufgeschrieben als sogenannte Mishnah. Später wurden dann zur Erklärung der Mishnah weitere Erklärungen hinzugefügt, wieder Zäune drumherum gebaut. Heute ist dieses riesige gesamte Vorschriftenwerk als Talmud bekannt. Es sind tausende von Büchern heute. Ich habe mir das nicht vorstellen können, bis ich es selber einmal gesehen habe in einer Synagoge. Die hatten alle Bücher. In Tiberias, die Synagoge. Wenn ihr nach Tiberias kommt, müsst ihr da mal hin. Es ist einfach atemberaubend. Leider dürfen nur die Männer rein. Aber wenn man das gesehen hat, dann weiß man, was los ist. Vollständigkeitshalber muss ich sagen, dass es nicht nur um die 10 Gebote ging, sondern man meinte, damals wie heute, insgesamt 613 Geh- und Verbote in den 5 Büchern Mose erkennen zu können und hat diese in der Mishnah und dann später in dem Talmud kommentiert. Die Verfechter des Talmuds sind heute die orthodoxen und ultraorthodoxen Juden. Damals, zur Zeit Jesu, hießen sie anders, nämlich Pharisäer. Das Wort kennt ihr alle. Pharisäer. Am Vormittag studierten die Pharisäer die Mishnah und am Nachmittag gingen sie ihren Berufen nach. Manche von ihnen studierten die Mishnah auch den ganzen Tag über. Die nannte man die Gesetzeslehrer oder Schriftgelehrten. Diese Schriftgelehrten wurden von den anderen Pharisäern finanziell unterstützt. Ja, die Mishnah war sehr gesetzlich, nicht nur ein Menschenmachwerk, wie Jesus in Markus 7 feststellt. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Also Jesus hat die Mishnah abgelehnt. Alleine schon das Studieren dieser Tausenden von Aussagen war eine riesige Last. Eine hochtrabende Geisteswissenschaft. Die Pharisäer bestanden darauf, dass nur der, der diese Zusatzbestimmung der Mishnah befolgt, studiert, nicht sündigt. Weil ja das Sündigen herabgesetzt wurde auf ein niedriges Niveau durch die Mishnah. Und nur der, der nicht sündigt, kommt natürlich in den Himmel. Und in den Himmel wollten alle kommen. In den Augen der Pharisäer war die übrige jüdische Bevölkerung deshalb sündig. Stellt euch das mal vor. Was würdet ihr dazu sagen, wenn jemand euch Sünder nennt, nur weil ihr euch seinen internen Vorschriften nicht aneignet? Ist das nicht arrogant? Die übrige jüdische Bevölkerung hatte einerseits durch diese Herabwürdigung ständig ein schlechtes Gewissen und andererseits begriff sie intuitiv, dass bei den Pharisäern irgendwas nicht stimmte, dass sie gesetzlich waren, dass ihre Frömmigkeit nur geheuchelt war. Sie lehnten die Pharisäer ab und liefen in Scharen zu Jesus. Warum? Jesus sagte in Matthäus 11, kommt her zu mir, denn meine Last ist leicht. Bei Jesus gab es nicht diese 613 Geh- und Verbote, sondern ihm waren nur 12 Gebote wichtig, nämlich einmal die 10 Gebote und dann noch 2, nämlich Gott lieben und den Mitmenschen lieben wie sich selbst. Und Jesus sagte befreiende Worte, zum Beispiel hier eben in der Bergpredigt. Was hörten sie da? Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die sein, die arm im geistigen Sinn sind, denn sie werden ins Himmelreich kommen. Die Pharisäer meinten mit der Mishnah, mit dieser Geisteswissenschaft, geistig reich zu sein. Aber Jesus sagt, dass man gar nicht geistig reich sein muss. Das heißt, diesen geistigen Klemmzug der Mishnah gar nicht tun muss, um in den Himmel zu kommen. Man kann ruhig geistig arm sein. Welch eine Erleichterung. Wäre ich damals unter den jüdischen Zuhörern gewesen, hätte ich Jesus allein für diese Aussage umarmen können. Aber es kommt noch besser. Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die Trauernden sein, denn sie werden getröstet werden. Ja, trauern um den Verlust des Himmels. Das war die Grundstimmung im einfachen Volk Israel. Denn die Pharisäer nahmen ja in Anspruch, dass nur sie in den Himmel kämen. Die anderen trauerten, denn sie würden draußen bleiben müssen. Jesu Worte machten da wieder neuen Mut. Sie trösteten wirklich. Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die Sanftmütigen sein, denn sie werden das Land erben. Ja, wenn es ans Erben geht, werden manche Menschen komisch. Da muss man nichts machen und man bekommt einen ganzen Batzen Geld. Wenn damals ein Mann gestorben ist, haben es die Pharisäer manchmal hingekriegt, zu beweisen, dass der Tote zu Lebzeiten sein Erbe dem Tempel vermachen wollte. Und bei dieser Transaktion bekamen sie dann einen Teil des Geldes ab. Da die Witwen als Frauen bei diesen Gerichtsverhandlungen kein Stimmrecht hatten, gingen sie meist leer aus. Die Pharisäer stahlen also das Erbe der Witwen, meist ein Stück Land oder ein Haus, das war bekannt. In Matthäus 12 und Lukas 20 erwähnt Jesus das auch einmal. Das war alles andere als sanftmütig. Das war böse und hinterhältig. Wenn Jesus sagt, dass die Sanftmütigen das Land erben werden, dann geht er allerdings noch ein Stück weiter. Hier ist das Land im Himmel gemeint. Und das ist viel wertvoller als ein Stückchen Land auf der Erde. Die Pharisäer werden nichts von diesem Land im Himmel abbekommen. Mit anderen Worten, Jesus deutet hier an, dass die Pharisäer nicht in den Himmel kommen. In Matthäus 23 sagt es Jesus ganz deutlich: Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Und was sagte Jesus noch in den Seligpreisungen? Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die sein, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Die Pharisäer waren durch ihr Studium der Mischna absolut überzeugt, dass sie in den Himmel kommen würden. Diese satte Selbstgerechtigkeit stellt Jesus hier auf den Kopf, wenn er sagt, dass diejenigen nach echter Gerechtigkeit hungern und dürsten, dass die satt werden. Was ist echte Gerechtigkeit? Nun, damals war das ganz klar. Man schlachtete im Tempel ein Lamm für seine Sünden. Und wenn man zu Hause war, konnte man Gott um Vergebung bitten. Uns ist sogar ein jüdisches Gebet überliefert. Dort heißt es: Verzeihe uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt. Vergib uns, unser König, denn wir haben uns vergangen. Denn vergebend und verzeihend bist du, gelobt seist du, Herr, der gnädig ist und immer wieder verzeiht. Und wie werden wir als Christen, als Nachfolger Jesu, gerecht vor Gott? Genauso, indem wir ein Gebet sprechen. Allerdings ein freies Gebet, in dem irgendwie die vier kleinen Worte enthalten sind: Herr, bitte vergib mir. Dann sind wir rein von unserer Schuld. Jesus, der für unsere Sünde gestorben ist, ist unsere Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und was sagte Jesus noch? Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Die Schriftgelehrten und Pharisäer gingen total unbarmherzig mit der übrigen Bevölkerung um. Ihre Bevormundung mit der Mischna war unerbittlich. Das Volk wurde geistlich regelrecht geknechtet. Jesus löst diese Verknechtung, Versklavung auf. Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die sein, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren scheinheilig, das Gegenteil von Menschen mit reinem Herzen. Aber dieses Wort Jesu war auch eine Ermahnung an seine Nachfolger. Und es ist auch eine Ermahnung an uns. Sind wir reinen Herzens? Oder schieben wir die Bitte um Vergebung immer wieder auf die lange Bank? Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die Friedensstifter sein. Denn sie werden Gottes Söhne heißen. Diese Seligpreisung ist am meisten missbraucht worden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer stifteten keinen Frieden, sondern nur Streit. Sie nannten sich zwar Söhne Abrahams, aber Jesus hatte für sie, für die wirklichen Friedensstifter, eine höhere Auszeichnung bereit. Wie sollen sie heißen, die wirklichen Friedensstifter? Söhne Gottes. Welch Wahnsinnsangebot macht Jesus da seinen jüdischen Zuhörern? Söhne Gottes! Gehen wir zur letzten Seligpreisung. Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten sein, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wir wissen aus manchen Geschichten aus den Evangelien, dass die Pharisäer jüdische Menschen aus der jüdischen Religion ausschlossen, wenn sie Jesus als Messias anerkannt haben. Zum Beispiel dem Blindgeborenen erging es so. Als dann nach Pfingsten die Urgemeinde größer wurde, gab es richtige Verfolgungen. Saulus war einer derjenigen, die viele Anhänger Jesu verhaftete. Und Saulus war ja zuerst Pharisäer, noch kein Nachfolger Jesu. Stephanus und viele andere wurden von den gesetzlichen Juden gesteinigt. Das ist der jüdische Hintergrund. Jesus hat die Seligpreisung zu seinen jüdischen Zuhörern gesprochen, zu einem gespaltenen jüdischen Volk. Und er hat sich klar auf die Seite derjenigen gestellt, die nicht der Mischna huldigten. Man muss es als Huldigung ansehen. Sie haben die verehrt, sie haben im Grunde Abgötterei getrieben. Und das tun die Orthodoxen und Ultraorthodoxen bis heute. So muss man das sehen. Was sollen wir damit anfangen? Wir sind ja keine Juden. Wir leben nicht in diesem gespaltenen jüdischen Volk. Wir werden nicht von den Verfechtern des Talmuds unterdrückt, belächelt, verspottet, abgetan. Was sollen wir mit der Bergpredigt anfangen? Soll ich ins gleiche Horn stoßen, in das viele christliche Prediger hineinblasen, wenn sie sagen, man müsste ein bisschen mehr sanftmütig sein, ein bisschen mehr barmherzig, soziales Engagement, Caritas, Rotes Kreuz und so weiter. Könnte ich machen. Wir könnten uns baden in schönen, frommen Worten und uns bestätigen lassen, dass wir eine vorbildliche Gemeinde sind. Kleidersammlung für den Libanon, Flüchtlingsarbeit und. Was kann man mehr tun? Ich könnte wie andere mächtig auf die Tränendrüse drücken und euch vorweinen, wie schlecht es den Menschen in den Ländern der dritten Welt geht. Und es geht ihnen ja wirklich schlecht. Und wir reichen Deutschen könnten eigentlich helfen. Und euch ein Konto angeben, auf das ihr dann einzahlen dürft. Würdet ihr auf solche christlichen Weltverbesserer hereinfallen? Man kann aus der Bergpredigt eine ganze Menge machen. Aber wisst ihr, mir wäre die Zeit mit euch dafür zu schade. Hier geht es um mehr, um viel mehr. Unser Herr Jesus Christus hat diese Seligpreisung mitten hinein in eine gespaltene jüdische Gesellschaft gesprochen. Frage: Haben wir in unserer christlichen Welt Spaltungen? Jetzt wird's interessant. Zwischen den christlichen Konfessionen? Ja, ganz sicher. Zwischen einzelnen Geschwistern? Vielleicht. Haben wir Spaltung vielleicht sogar in unserem Herzen, also in unserem eigenen Glaubensleben, sozusagen wir gegen uns selbst? Doch zunächst zum ersten Punkt. Zwischen den christlichen Konfessionen gibt es tatsächlich so eine Art Spaltung wie in der jüdischen Welt. Ich denke, wer aus einer großen Kirche stammt und den Weg zu uns hierher gefunden hat, den Wurmen folgende Vorwürfe nicht mehr wirklich. Jedenfalls gelten für uns die Seligpreisungen gerade in diesem Zusammenhang. Welche Art von Vorwürfen könnten uns von Seiten der großen Kirche gemacht werden? Zum Beispiel die: Wer nicht die historisch-kritische Methode akzeptiert, der ist für uns rückständig. Boah. Und jetzt kommt die Seligpreisung. Wenn wir für rückständig gehalten werden, dann können wir uns glücklich preisen, dass wir arm im Geist sind. Denn die historisch-kritische Methode ist genau wie die Mishnah damals eine hochtrabende Geisteswissenschaft. Und noch dazu eine, die von Gott wegbringt. Wir müssen nicht in ihr bewandert sein. Wir können uns gerne als rückständig belächeln lassen, sogar sehr gerne. Oder ein anderer Vorwurf: Wer nicht so eine tiefgehende, gehaltvolle, ursprüngliche und alte Liturgie hat wie wir, den können wir nicht für voll nehmen. Oder wer die von der Kirche autorisierten Gebete in den Wind schlägt und eigene Gebete ad hoc formuliert, der ist für uns ein Sektierer. Wie könnte da die Seligpreisung heißen? Wenn sie uns schmähen, können wir uns glücklich preisen. Denn uns ist eine lebendige Beziehung zu Gott, ein direktes Liebesverhältnis zu unserem Herrn und Heiland wichtiger, viel wichtiger als schöne Liturgien und Gebete. Wir werden im Verlauf der Bergpredigt noch genauer auf diesen Punkt eingehen. Denn Jesus hat das genervt, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer der jüdischen Bevölkerung vorgefertigte Gebete aufgezwungen haben. Dann können wir uns glücklich preisen, dass wir nach Gerechtigkeit dürsten, nach Gerechtigkeit, die wirklich vor Gott gilt. Uns reicht das Eingetragensein in eine Kirchenkartei oder das Anzünden von Kerzen, wie es Maria Tschertschenko formuliert hat, nicht. Die Gerechtigkeit, die vor Gott wirklich gilt, ist nach Römer 1 der Glaube und nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder das Anzünden von Kerzen, sondern der Glaube. Das heißt, das Vertrauen, dass Gott nach meiner Bitte um Vergebung die Vergebung tatsächlich bewirkt. Denn Gottes Geist, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und in Römer 4 steht: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Jesus sagt, völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die sein, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ja, dann können wir uns glücklich preisen, dass wir versuchen, ein reines Herz zu behalten. Bevor wir gläubig wurden, haben wir vielleicht auch versucht, Sünde zu vermeiden, weil sie unschön ist und manchmal auch unangenehme Folgen hat. Jetzt dagegen hassen wir die Sünde und versuchen, wirklich ein reines Herz zu behalten, zu bewahren. Jesus sagt, völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die sein, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Dann können wir auch getrost Ausgrenzung in der Schule, im Religionsunterricht oder im Studium, am Arbeitsplatz erdulden, weil wir wissen, dass unser Lohn im Himmel groß sein wird. Das verspricht uns Jesus. Zweitens, Spaltung zwischen Geschwistern. Ich möchte nicht so viel dazu sagen jetzt. Es wird ohnehin viel zu viel darüber gepredigt. Nur ein paar kleine Aussagen. Und die erste stammt nicht einmal aus der Bibel. Der Klügere gibt nach. Und bei Paulus heißt das so Rücksichtnahme auf den schwächeren Bruder. Und dann aus Philipper 2, den anderen höher achten als sich selbst. Glücklich kann sich preisen, wer sanftmütig, barmherzig und ein Friedensstifter ist. Jesus verspricht, dass derjenige einen Platz im Himmel haben wird und Gottes Kind sein wird. Drittens, Spaltung in meinem Herzen. In meinem eigenen Herzen. Jesus hat in den Seligpreisungen heilende Worte für unsere Seelen. Jetzt wird es ganz privat, ganz persönlich, und das darf es auch werden. Da hat man vielleicht als Kind oder Jugendlicher von anderen gehört, du bist ein Taugenichts, aus dir wird nichts. Du wirst es nie zu etwas bringen. Und ein solches Gerede hat dann innerlich verletzt. Wisst ihr, das war genau die Situation der damaligen jüdischen Bevölkerung. Sie wurden von den Schriftgelehrten und Pharisäern als untauglich abgetan. Als Menschen zweiter Klasse, die nicht am wirklichen religiösen Leben teilnehmen können. Als Menschen, die nicht in den Himmel kommen würden. Das hat die Menschen verletzt, tief in ihrer Seele. Das tat weh. Man wollte doch in den Himmel kommen. Man war ja Jude, man war ja gläubig. Zu diesen verletzten Seelen spricht Jesus, völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die Trauernden sein, denn sie werden getröstet werden. Nicht die Starken, die Tüchtigen, die wie ein Elefant durch den Porzellanladen stampfen, kommen in den Himmel, sondern die Einfachen, die Demütigen, die verkannten Menschen sind am Ende die Glücklichen, werden von Gott angenommen. Wenn ihr nicht von Menschen angenommen worden seid, macht euch nichts draus. Warum? Weil Gott euch annehmen wird. Wenn ihr Gott von Herzen liebt, dann können Menschen sagen, was sie wollen, euch ablehnen, wie sie wollen. Das alles ist nur relativ. Warum? Weil es jemand gibt, der euch liebt, Gott. Er liebt die Einfachen, die Demütigen, die Schwachen. Und er kann aus Schwachen Starke machen, Starke im geistlichen Sinn. In 2. Korinther 12 lässt Paulus Gott zu Wort kommen, wenn er schreibt, meine Gnade soll dir genügen, denn meine Kraft wird in den Schwachen mächtig. Manchmal fühlte sich Paulus schwach, aber Gott machte aus ihm einen starken Missionar. Gefühl der Schwäche ist relativ. Aber manchmal ist es gar nicht eine Spaltung im Herzen, die uns andere zufügen, die wehtun. Manchmal tun wir uns selbst weh. Manchmal haben wir einen sehr hohen Anspruch an uns, vielleicht an unser Glaubensleben und hinken diesem Anspruch hinterher. Es muss ja nicht gleich so schlimm sein wie bei Petrus. Sein Anspruch war, immer für Jesus da zu sein, sogar mit ihm in den Tod zu gehen. Und dann, ja, dann verleugnet er ihn dreimal. Vielleicht bedrücken uns unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Vielleicht bist du sogar krank. Vielleicht sogar chronisch krank und die Tabletten machen dich müde und matt. Du möchtest eigentlich wie ein gesunder Mensch Jesus dienen, aber kannst es nicht. Nicht jeder muss ein Missionar sein, wie Paulus. Backe kleine Brötchen. Bete für andere Mitarbeiter im Reich Gottes. So bewegst du Gottes Arm und der ist mächtig. Am Ende stellt sich womöglich heraus, dass das gar keine kleinen Brötchen waren, die du gebacken hast, sondern XXL-Brote. Gerade das Gebet der einfachen Menschen, die zu ihm wie ein Kind beten, erhört Gott. Wir werden im Verlauf dieser Predigtreihe noch mehr über das Gebet hören. Denn Jesus hat in der Bergpredigt viel darüber gesagt. Und nun zu den Rentnern unter uns. Und dazu zähle ich mich ja auch bald. Auch bei uns gibt es so manchen hohen Ansprüche, die wir an uns stellen und die wir nicht mehr umsetzen können. Dann trauern wir den Zeiten nach, in denen wir Kinderstunden und Jungscharstunden gehalten haben, auf Freizeiten und Gemeindenachmittagen als Mitarbeiter rumgesprungen sind, wenn die körperlichen Kräfte schwinden und man nicht einmal mehr so gesund ist, dass man festgesetzte Termine als Prediger oder Bibelstundenleiter wahrnehmen kann, dann klaffen Anspruch und Wirklichkeit immer mehr auseinander. Auch dann gilt der Zuspruch Jesu, völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die Trauernden sein, denn sie werden getröstet werden. Wir brauchen alten Zeiten nicht nachtrauern. Schauen wir nach vorne, zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns vorangegangen ist in die Herrlichkeit hinein. Dort werden wir einen neuen Körper bekommen, der keine Schmerzen und keine Gebrechlichkeiten mehr kennt. Und wir können im Alter auch beten, nämlich für die Mitarbeiter, die jetzt in Kinderstunden und Jungschar dran sind. Macht euch Gebetslisten. Gebetslisten. Damit man niemand vergisst. Schreibt auf, für wen ihr beten wollt. Völlig zufrieden mit ihrer Beziehung zu Gott können die sein. Ja, wenn wir Gott lieben, das ist die Voraussetzung, dann können wir zufrieden sein mit unserer Beziehung zu Gott. Das hat auch Petrus erfahren. Dreimal hat Jesus ihn gefragt, hast du mich lieb? Das fragte auch heute mich und dich. Das ist das Wichtigste. Amen.